Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier ist der Gastronaut Kurt Höller. Ich interviewe in meinem Gastro-Talk immer wieder Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Gastronomie und aus allen Dienstleistungsbranchen. Es ist total faszinierend, was diese Persönlichkeiten alles zu erzählen haben. Bleib dran, höre rein und wenn es dir gefällt, abonniere meinen Podcast, sag es weiter und schau auf meine Website www.gastronaut.club. Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gastro Talk hier vom Kurt Höller. Ich habe immer interessante Gäste. Ich habe einen ganz besonderen, spannenden Gast dabei oder am Mikro oder hier im Interview. Und zwar ist die Person sogar exig zu mir rausgefahren. Wir machen heute einen Podcast bei mir zu Hause in der Hagener Straße in Murnau. Und zwar ist es ein Unikat der Spitzengastronomie, so kann man sagen. Also der ist ja schon ein paar Jahre macht. Er ist Leiter der BMW-Welt der Gastronomie in München. Ist einer von 41 Sterne-Restaurants, also einer der 41 besten Köche in Deutschland. So kann man es sagen. Ist menschlich auch sehr empathisch, sympathisch, wertschätzend, so habe ich ihn kennengelernt. Und ich darf recht herzlich begrüßen an meiner Seite den Bobby Breuer. Servus Bobby.
Servus Kurt. Danke für die Einladung.
Schön, dass du echt rausgefahren bist. Ich finde es toll. Du hast gerade gelobt, die A95 ist die schönste Autobahn, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch Murnau verbindet ein bisschen was. Das ist halt, meine Großmutter hat hier gelebt. Also die mussten ja dann nach dem Krieg letztendlich, wurden sie ja ausgesiedelt. Und ist hier auch alt geworden noch, ne? Toll. Also darum war ich als Kind öfters hier auch in Murnau, also es ist nicht unbekannt, das ist eine schöne Gegend hier draußen.
Ne? Man verbindet es mit was. Ja. Wann warst du zuletzt hier in dem Ort direkt? Oder?
Murnau schon lange, ja.
Schon lange. Man war nicht auseinander, gell? Also ja. München, Murnau ist ja gar nicht so weit. Ja, genau. Ich sage immer noch, von Murnau nach München ist genauso weit wie umgekehrt. Wir haben nämlich 70 Kilometer.
Ja.
Genau. Bobby, schön, dass du da bist. Du hast natürlich eine Karriere, eine Bilderbuchkarriere, die natürlich nicht automatisch kommt, da muss man schon auch dranbleiben und sich wirklich immer wieder glänzen mit Ideen, mit natürlich Ausdauer und in der Gastronomie ist ja kein Zuckerschlecken, wo ich ja immer an alle jungen Leute appelliere, geht es in die Gastronomie, weil die besten Entwicklungsmöglichkeiten hat man da. Aber jetzt gehen wir mal auf den Bobby Breuer ein bisschen ein und zwar, er hat wo gelernt? Bobby, das ist vielleicht interessant.
Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Kochen ist auch mit Sicherheit eine Geschichte des Fleißes. Es ist eine Geschichte auch des Talents, auch der Ausdauer. Aber auch natürlich musst du auch Glück haben, im Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und auch die richtigen Menschen zu kennen, die, und jetzt komme ich gerade auf den Otto Koch zu sprechen, da habe ich 1980 an meine Lehre begonnen und wenn ich Otto nicht gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich mein Leben auch anders verlaufen. Weil in Otto habe ich natürlich auch einen Mentor gefunden, war ein großartiger Mensch und auf der anderen Seite auch jemand, der auch immer sehr neugierig war und neugierig ist nach wie vor und der mich viele Jahre auch an die Hand genommen hat und mich zu Stationen auch gebracht hat, die für mich auch prägend waren, die für mich auch sehr interessant waren. Und darum war es eigentlich auch für mich ein großer Glücksfall, zu Otto zu gekommen letztendlich. Ne? Und er war auch einer der einzigen, oder ich glaube der einzige damals, zu der damaligen Zeit, der in einem Sterne-Restaurant auch ausgebildet hat. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde sagen, er war bekannt dafür, dass er immer Lehrlinge gehabt hat.
In seinem Restaurant Le Gourmet
damals am alten Messegelände in der Liegsalstraße.
Gibt es da noch ein Restaurant?
Es ist noch was. Ich bin neulich zufälligerweise daran vorbeigefahren. Es ist was noch drin. Ich müsste jetzt lügen, ist ein Grieche drin oder irgendeine Taverne oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja? Gebäude gibt es
noch. Das Gebäude gibt es noch, ja. Mhm. Und,
Dann?
Und dann dann hat er mich, jetzt muss ich überlegen, dann hat er mich in die Schweiz vermittelt, damals war André Jäger in die Fischerzunft. Das war damals in den 80er Jahren das innovativste, einer der innovativsten Restaurants der Schweiz, weil André Jäger der erste war, der eigentlich die asiatische Küche nach Europa oder in die Schweiz gebracht hat. Das gab es damals auch so noch nicht. Und er hat ja auch lange Zeit in Hongkong gearbeitet und von der Erfahrung, also eher noch nicht japanisch, sondern eher die chinesische Küche mit nach Europa gebracht. Und sowohl vom Kochen als auch von der Präsentation war das schon eine ganz, auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Du kommst aus der Lehre raus. Du bist eigentlich die klassisch französische Küche gewohnt, mit vielleicht den Ausflügen damals schon vom Otto in so ein bisschen bayerisch-regionale, experimentelle Küche. Und dann kommst du in eine Küche rein, die dir halt, von der du halt noch nie was gehört hast. Und von Produkten, die du noch nie gesehen hast. Von Soßen, von Pasten, von Zutaten, die du
Alles
einfach
neu.
alles neu.
Das muss, da fängst du neu an.
Ich habe damals
Fast.
ja fast neu angefangen, ja, klar,
Aha.
sicherlich. Und er hat
So.
sich auch viel
Ja.
damals von Hongkong auch schicken lassen, auch dieses Thema-Basket, vieles Accessoires letztendlich. Es gab Lacktabletts mit Blüten ausgelegt, auf denen dann Glasteller platziert worden sind. Auf den Glastellern wieder wurde dann angerichtet. Es wurde in Bento-Boxen angerichtet. Also für mich komplettes Neuland. Aber es waren 2 Jahre, war ich dort. Und es war auch sehr, sehr spannende Zeit, sehr schöne Zeit auch, sehr arbeitsintensive Zeit auch. Und ja, und dann wollte ich eigentlich zu Heberlin, in die Auberge Lille. Und dann hat sich das irgendwie gezogen. Und irgendwann habe ich dann mal einen Termin bekommen bei Monsieur Paul, und der sagt ja, jetzt momentan hat er keine Stelle frei, aber
Paul
vielleicht
Heberlin,
im Paul Heberlin in einer halben
Urgestein.
oder dreiviertel Jahr sollte ich doch dann wieder mal vorsprechen. Und dann habe ich aber schon mit den Hufen geschaut, ich wollte natürlich immer weiterkommen, und habe ich wieder Otto angerufen und sage ich, Otto, was rätst du mir, wo soll ich hingehen? Und dann hat er mich zu Dieter Müller damals in die Schweizer Stuben, das war also das auch eine der Kaderschmieden letztendlich in den 80er Jahren, nach Wertheim-Bettingen vermittelt, und dort war ich dann auch über ein Jahr beim Dieter. Das war
Auch ein gastronomisches.
auch ja, das war schon auch ein Highlight letztendlich, muss man einfach so sagen. Ne? War auch eine ganz großartige Küche, die damals auch da präsentiert worden
Menschlicher,
ist.
toller Mensch auch.
Ja,
Wie der Otto Kocher auch. Das ist was,
absolut,
da nimmt
absolut,
man
ja.
vieles mit. Ja.
Ja.
Super.
So, und danach bin ich nach Frankreich gegangen. Ins L'Oasis, da auch wieder der Otto mich vermittelt damals, nach L'Anapool. Auch damals ein wegweisendes Restaurant, 3 Sterne, eine der Top-Häuser letztendlich Frankreichs.
Ohne Deutschkenntnis oder mit
Ohne
Französisch,
Deutsch,
also ohne französische
ohne
Kenntnis.
Französischkenntnisse. Und ja, da habe ich mich, gut, da war ich ganz, ganz kleines Licht, ganz weit hinten dran, und da warst du überhaupt froh, dass du mal als Deutscher zur damaligen Zeit in einer Top-Küche in Frankreich überstehen durftest. Und es ging dann halt auch los mit Postenaufbau, also Brett aufbauen, und wir mussten dann auch immer Sägespäne streuen, ne, damit der Boden nicht rutschig ist während des Kochens. Also sollte mal eine Flüssigkeit runter sein, dann wurde es nach dem Service wurde zusammengekehrt.
Aber die Kette, war das so früher?
Ja, war
Ja,
das Dings.
ja.
Also in der
In
Küche auf
diesen
jeden Fall. Und
Restaurants?
die hatten immer so
Aha.
10 Liter Säcke mit Holzspänen.
Ja, der Grundgedanke ist ja gut.
Und dann vorm Service bin ich dann mit meinem Sack dann auch wieder rum und habe dann wieder gestreut. Und nach dem Service um 12 dann wieder alles ein. Also wirklich ganz unten auch angefangen. Aber es war allein schon, war ich dankbar, dass ich da einfach da sein durfte und das einfach sehen konnte. Und auch die hatten damals schon so einen Trend letztendlich. Das war der Jean-Marie Mullien, das war der Küchenchef damals, auch ein ganz, ganz leider jetzt verstorben schon seit einigen Jahren, auch ein großartiger Mensch. Und hat auch schon damals immer ein bisschen mit asiatischem Einschlag gekocht. Also es war dann Langouste mit Ingwer, Langouste mit Chili, Langouste mit auch mit Currys verschiedenartig gekocht und
Wo
so.
du
Also
natürlich schon ein bisschen was wusstest durch
ja,
deine
aber da
Vorstellung.
kam ich nicht ran.
Necke.
Das, nee, nee, da war ich Jakobsmuscheln aufmachen, Fisch filetieren, Gemüse für Fischfond schneiden, also diese Basics letztendlich. Ne? Das war eine ganz, das war schon hierarchisch ganz anders
Das wäre
angesetzt.
mein Posten, weil ich liebe genau
Ja,
das, was du jetzt
ja,
aufgezählt hast.
ja,
Das kann ich alles
ja,
jetzt gerade so,
machen, ja.
kann ich mir gerade vorstellen.
Ja, es war schon schön. Ich meine, damals habe ich in L'Anapool gewohnt, irgendwo hinten an der Hauptstraße. Du hast ja auch kein Geld da unten verdient und oder sehr wenig Geld verdient. Und ja, gut, du hast halt letztendlich deinen Tag halt mit Kochen und die ganze Nacht mit Kochen verbracht. Und
Mit 12, 14 Stunden am Tag, oder?
ja, das war schon. Aber es war halt auch schon schön, du bist halt morgens gekommen, da waren schon die 10 Kisten, es waren zweimal in der Woche, weiß ich jetzt noch, Und die Jakobsmuscheln geliefert, waren 10 Kisten, hat die ganze Küche erstmal eine Stunde lang die Jakobsmuscheln aufgemacht, dann wurden die Bärte abgetrennt, aus den Bärten wurden dann wieder Fond gekocht und und. Also es war schon.
Genau, es wird nichts weggeschmissen, es wird
Nee,
alles
nee,
verwertet.
alles verwertet, ja. War schon gut. Also
Sehr
es
gut, sehr gut,
war schon
sehr gut.
toll. Ja.
Sehr gut. Und dann bist du irgendwann zum Eckart.
Eckart, vorher hatte ich noch mal ein Jahr in Italien. Da war ich im Chianciano Terme. Das war ein Freund von mir, der war damals Küchenchef unten und ein Deutscher. Und der hatte mich angerufen. Das war nach den Schweizer Stuben. Hat er gesagt: Okay, Bobby, wie sieht's aus? Was machst du gerade? Ich sage: Im Moment weiß ich nicht, muss mich orientieren. Sage: Komm einfach mal runter zu mir. Und ich habe den Koffer gepackt. Du hast damals ja nicht viel Sachen gehabt. Und bis alles ins Auto geworfen und bin halt runtergefahren. Chianciano Terme, also genau zwischen Rom und Florenz letztendlich. Und Küchenchef damals war der Thomas Diepold. Und der hatte einen Vertrag gehabt bei Avignonesi, Weingut Avignonesi. Und die hatten eine kleine Bottega. Das hieß La Casanova, also das neue Haus. Altes, so ein Rustico gebaut, mit unten eine Bottega, wie gesagt, mit Verkauf von Schinken und Marmeladen und diesen ganzen Sachen. Und
Ja,
oben
total interessant.
ein kleines Restaurant, ja, mit offenem Kamin. Und das war halt Cucina Casalinga, also Hausmannsküche letztendlich da unten. Aber auch da wieder, ja, erstmal die Landschaft, Leben in der Toskana, in der südlichen Toskana.
Gibt da fast keine schönen Plätze.
Da, das war einfach. War wunderschön.
Glaube ich.
Es war eine wunderschöne Zeit.
Absolut.
Winter war eigentlich nie was los, weil da war zum Teil so ein Nebel, dass halt auch kein Gast gekommen ist. Und dann haben wir uns halt vor den Kamin gesetzt und den einen oder anderen Rotwein noch getrunken. Und es war einfach von der Lage her war es einfach wunderschön. Montepulciano, und ich Sitz von Avignonesi letztendlich, Hauptsitz von Avignonesi, nicht weit entfernt. Und 6 Tage haben wir gearbeitet, Mittag und abends. Sonntag haben wir uns alle getroffen.
Genau, gefeiert,
Mittagessen und
getrunken
gefeiert,
und
getrunken und
sitzen geblieben.
dann, ja, und dann haben
Ja,
wir weiter
aber
getrunken,
schön. Ihr Küche ist ja so oft so sprachentalentiert und so, Bobby, welche Sprachen sprichst du denn?
Gut, ich habe eigentlich ganz gut Italienisch gesprochen. Es fehlt mir natürlich irgendwo mal die Praxis. Aber auch da bin ich runter, ohne Kenntnisse letztendlich. Und es war auch Learning by Doing, und du fängst halt dann einfach an, die Küchen. Und zwar außer Thomas waren, ja, es war noch ein Deutscher da, das andere waren Italiener, die mit uns gearbeitet haben. Und da war eine Bäuerin, die hieß Lina, die hat tagsüber, also vormittags ist sie immer in die Küche gekommen. Wir haben immer die Ripiene gemacht, also die Füllungen für die Pasta. Und sie hat dann halt die Ravioli und die Tortelloni, Tagliolini und die Piccis, heißt das, also das ist so eine gerollte Pasta, Hartweizenpasta, typisch für die Toskana. Hat sie dann immer gemacht, da konnte man natürlich auch viel abschauen. Und ja, es
Interessante
war nicht,
Stationen natürlich,
war schön.
was
Ja,
der
war
Wissen
gut.
vertieft und
Ja.
abrundet. Ja.
Ja, ich finde halt schon wichtig, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, und das ist in
Unbedingt.
unserem heutzutage noch viel einfacher als früher, du heute kannst ja weltweit eigentlich arbeiten,
Ja, sicher.
ohne große Komplikationen, dass man sich einfach mal
Ja.
sagt, okay, solange man jung ist,
Alles ausprobieren.
alles ausprobieren und
Alles
mitnehmen und
mitnehmen.
schauen, weil es ist ja was anderes. Lernt man die Küche dieses Landes letztendlich, aber man lebt auch in diesem Land. Also lebst du auch mit diesen Menschen zusammen.
Ja.
Ja?
Hast du ganz anderes Verständnis für die Kultur auch und für die Menschen, für die
Für
Situation,
alles. Ja.
fürs Essen,
Für alles.
für
Ne?
die,
Also du bist
man nimmt sie mehr
bedeutend richtig
Zeit.
open-minded letztendlich, wenn du da rauskommst, ne,
Ja,
aus der
eine
ganzen
absolute
Geschichte.
Geschichte.
Ne?
Toll.
Richtig, und dann bin ich bei Eckert gelandet. Das war halt so. Es
Ja.
war, es gab damals noch, André Jäger hatte mich damals angerufen und gesagt, okay, er hätte ein Angebot für mich nach Hongkong zu gehen. Und es war auch ein sehr lukratives Angebot gewesen, und ich habe mir das lange, lange überlegt. Ne? Und habe gedacht, okay, verabschiedest du dich letztendlich von Deutschland, von Europa, gehst du nach, bist du eigentlich ein Mensch, der nach Asien gehen möchte oder sollte oder würde?
Ja, die Frage muss man sich stellen, gell?
Und dann hatte ich mit Adelbert Schmidt, damals dem Patron der Schweizer Stuben, ein relativ langes Gespräch, weil ich ihn angerufen habe, gesagt, Herr Schmidt, ich hätte mal eine Frage. Was würden Sie mir raten? Und er sagte, na gut, zur damaligen Zeit sah auch noch Asien etwas anders aus. Und er sagte, es ist halt, nach Asien zu gehen, ist es jetzt nicht das Problem, aber von Asien nach Europa wieder zurückzukommen, wird wahrscheinlich schon eine große Herausforderung sein, Also die 1990, Arbeitsbedingungen,
1990 war das ja, vor 30 Jahren.
Ja, war, sind eine ganz andere letztendlich. Und die meisten oder viele, die dann halt rübergegangen sind oder sind dann auch in Asien letztendlich auch geblieben.
Ja, das ist leichter, kann man sagen, du gehst mal
nach Hongkong. Gehst du mal in Hongkong oder 2 Jahre oder 3 Jahre, aber damals war das, wäre das schon ein, ja, eine tief, einschneidender Schnitt gewesen. Und für mich war halt immer die Aubergine noch das Nonplusultra. Und ich habe gesagt, okay, wenn er mich nimmt, dann würde ich dort gerne dort anfangen.
Und hat dann Ja gesagt.
Und dann hat er dann Ja gesagt. Und
das ist
dann,
toll.
Das war 89, glaube ich. Ja. 89, 90, ja, 2 Jahre.
Wird er heuer 80.
Ja.
Eckart.
Ja, und das war halt das schon auch das nach wie vor, und das werden ja auch viele, auch die mit mir da gearbeitet haben, auch jetzt auch bestätigen, bestimmtes einschneidendste Kocherlebnis oder Kochen prinzipiell einfach, dass ich damals einfach empfunden hatte. Ne?
Ja, glaube ich. War ja, ist ja schon das Top-Lokal in München, oder? Und überhaupt, ja.
Das war einfach die,
also
die
Deutschland Nummer
1 eigentlich in Deutschland.
Ja, genau, nicht in München, sondern in Deutschland, ja.
Und er hat uns halt letztendlich dazu angespornt, kreativ zu sein, sehr kreativ zu sein. Wir konnten, mussten sie uns auch sehr einbringen in die ganze Karte, in die Gestaltung der Karte. Das war zum Teil sehr anstrengend, aber zum Teil natürlich auch sehr, sehr lehrreich, die ganze Geschichte.
Ja, war für damalige Verhältnisse eigentlich schon sehr früh, weil heute ist das ja eher normal, aber jetzt denken wir mal so 30 Jahre zurück,
war das
überhaupt nicht da. Der Chef die Karte geschrieben und...
So, und du hast es gekocht und letztendlich genau. In keinem anderen Restaurant habe ich das so erlebt, letztendlich. Also für mich war das, oder für uns alle war das schon ein komplettes Neuland.
Ja, nochmal interessant.
Und dadurch, dass er natürlich auch Mittag und Abends jeweils ein wechselndes Menü hatte und täglich wechselnd, es wurde ja täglich geschrieben, ne? Ja, also musstest du schon schauen, ja, wo du bleibst letztendlich. Ne?
Dass er da mitkommt.
Ja. Ja.
Irre,
ja. Also das war schon eine hohe Schlagzahl, die er da aufgelegt hat. Ja. Und er war natürlich auch jemand, der schon damals ein Visionär war. Denn er hatte ja damals schon letztendlich diese, was heutzutage Nose to Tail ist und heute so groß gehypt ist, hatte er eigentlich schon vor 30, 40 Jahren eigentlich auch schon gemacht letztendlich. Und die Regionalität auch schon gemacht.
Bloß hätte schon keiner so gewusst, ob er sich noch nicht so vermarktet hätte, dann haben wir noch nicht so die Möglichkeiten gehabt.
Ja, ich meine, es war ja natürlich auch von ihm ein großer Schritt und er hat dazu eine große Portion Mut auch dazu gehört, in einem 3-Sterne-Restaurant einfach mittags mal als Mittagsmenü eine gefüllte Kalbsbrust aufzuschreiben.
Zu machen,
so als Beispiel mal. Oder ein Saibling oder ein Huchen oder eine Forelle und also alles, was letztendlich in der Art von Gastronomie, in der Art von Restaurant eigentlich nicht üblich war.
Auf die Dinge, wo du ja auch stehst.
Ja, wo wir eigentlich letztendlich alle stehen,
wo man einfach sagt,
wo man sagt, okay, heutzutage gehört es einfach dazu. Ja, und heutzutage wird auch keiner irgendwo die Nase rümpfen und sagen, oh, eine Forelle oder was weiß ich. Es kommt immer darauf an, wie es dann gemacht ist. Damals gehört es einfach zum guten Ton, dass du einfach mit den Luxusprodukten einfach umgegangen bist. Ja, und sowas auf eine Karte zu nehmen in der Art von Gastronomie, war schon bahnbrechend, war wegweisend auf jeden Fall.
Ja. Neuland und natürlich auch mutig.
Absolut mutig.
Was ja zum Eckart passt.
Ja.
Sehr schön,
also auch da.
Und dann ging es in den Königshof, schließe ich hier, oder bin ich informiert,
ja.
Großer Königshof, den es so in der Form nicht mehr gibt. Es gibt einen neuen Königshof, da war es dann 94 als Küchenchef im Restaurant Königshof.
Ja, das war meine erste große Position als Küchenchef.
Aha.
Und
als 23-Jähriger.
Nein.
33-Jähriger. Genau. Ja, das ist doch toll, das ist doch schon mal...
Ich hatte vorher noch zwei Jahre lang war ich noch im Alpino, das ist ein italienisches Restaurant gewesen, das gibt es auch schon lange Zeit nicht mehr, in Solln.
Mhm.
Und weil ich irgendwo mal, musste ja irgendwo mal ein bisschen Geld verdienen und Valerius Coppell war damals der Besitzer. Ich kannte ihn noch von früher und er hat gesagt, okay, wenn du irgendwo mal suchst und in der Aubergine aufhörst, so... soll ich mich einfach bei ihm melden. So, dann haben wir das eigentlich kurz und knapp. Der Küchenchef, der Wechsel war dann da, letztendlich, war gerade noch in der Position frei. Und da habe ich 2 Jahre halt bei ihm gearbeitet, was auch sehr, auch wieder erste Position, auch die erste Mal in der richtigen Verantwortung zu stehen. Und hatte mich dann nach 2 Jahren eigentlich beim Karl Geisel beworben, aber erst auf die Annonce oder das Inserat oder beziehungsweise ich habe gehört, dass im Hotel Excelsior, also das Schwesternhotel vom Königshof, die Küchenchefposition frei wurde und da habe ich mich darauf beworben und hatte auch ein Gespräch mit dem Karl und dann sagte er, es tut mir leid, aber es ist schon vergeben, die Position ist vergeben und sage ich, gut, schade eigentlich, das wäre genau das Richtige gewesen, hatte keinen Stern, hatte damals 17 Punkte Gumio, das wäre für mich so Hotel noch dahinter, das wäre so
Ideal
meine
gewesen
ideale
zum
Geschichte gewesen.
zum Start.
Und dann sage ich, habe ich zu ihm gesagt, ich würde einfach meine Unterlagen bei ihm lassen und wenn irgendwas mal sein sollte, dann könnte er mich ja anrufen und ich glaube mal ein Vierteljahr später, es war ein Sonntag, ja, gab es ja noch keine Handys damals, ne?
War prägend, als
Ja,
es Sonntag war.
war Festnetz und morgens um 10 ging das Telefon und war dran. Er sagte, wollen wir uns treffen? Der hatte ganz lustig, der hatte damals Käfer letztendlich in der Prinzregentenstraße schon noch Sonntag geöffnet. Und da hat er gesagt, wir sollen uns mal sonntags Mittag zum Mittagessen treffen, ob ich Lust hätte. Sag ich, ja, in 2 Stunden, 3 Stunden treffen wir
Beim
uns.
Käfer in der
Dann Käferraum in der
Prinzregentenstraße.
Prinzregentenstraße im Stammhaus.
Guter Platz zum was ausmachen.
Ja, war schön. Und dann sagt er, ob ich Interesse hätte, und den Königshof zu machen. Dann habe ich mir damals, heutzutage würde man vielleicht viele Sachen noch hinterfragen oder was weiß ich, ist doch klar, mache ich.
Genau.
Ja.
Einfach mal
Einfach
spontan, machst
mal
einfach mal, die
machen.
Chemie stimmt und sagt man, jetzt
Einfach
machen wir es
mal,
einfach
mach
mal.
mal. Ja.
Genau.
Und
Nicht aber oder was gibt es da
nee,
noch?
oder
Ja, was, sondern einfach
das
mal
war nicht
angehört.
relativ, das war eigentlich eine kurze Geschichte. Ich glaube, ich habe so. Er hat mir gleich noch am nächsten Tag das Hotel gezeigt. Da sind wir einmal kurz durchgelaufen durch die Küche, das wäre es dann. Und er gesagt, ob ich das dann machen würde.
Und da hast du dann gleich richtig Gas gegeben und Erfolg gehabt und deinen ersten Michelin-Stern erkocht.
Ja, da musste ich doch relativ lange drauf warten. Also ich habe
Also
7 Jahre lang,
nicht
nicht
gleich,
gleich,
sondern
ne, 7 Jahre
genau.
war ich im Königshof und nach 5 Jahren kam er dann. Ja,
Ja, es geht ja nicht von heute auf morgen, aber.
es war Stück für Stück. Und wurden auch in den Wertungen aller Führer dann halt letztendlich auch sehr positiv bewertet. Und zwar halt, ich meine, Königshof war schon eine große Adresse. Es war ein großes Haus auch mit einer
Klassische Hotellerie,
großen
Gastronomie,
Gastronomie
aber
über Generationen
der
hingeführt.
Platz allein und überhaupt
Einfach
die
letztendlich
Historie.
schon ein ganz großes Haus. Tolle Familie. Und ja, und muss man auch sagen, hat der Karl natürlich auch auf mich gesetzt, sicherlich wissend, dass ich eine gute Vita habe und dass ich auch meine Erfahrung hatte, aber ein ganzes Hotel, also eine Hotelküche dazu führen, weil
Ist
es
nochmal was
ist ja ein
anderes.
großes Restaurant gewesen, in dem ja eigentlich sich alles abgespielt hat, vom Frühstück bis zum Abendessen.
Die Küche ist riesig.
Küche war groß, ja, war groß. Dann hatten wir noch Bankettmöglichkeiten bis zu 100 Personen. Dann musste noch die Bar noch mitgemacht werden und die Etage war ja auch. Und alles aus einer Küche. Plus Mitarbeiterverpflegung für 120 mittags und ich würde mal sagen 60 auch noch abends. Also
Herausfordernd.
es war schon, ja, es war eine große Aufgabe. Aber ich glaube, ich habe sie da recht gut gemeistert.
Sind wir gleich mal so ein bisschen vorausblicken, weil du ja dann natürlich das Haus verlassen hast, um ein bisschen einen kleinen Sprung zu machen. Dann ging es ja irgendwann einmal nach Österreich.
Ja, aber später erst.
Ja,
Später
hier
erst,
2008 bis
ja, genau.
2012. Zuerst warst du noch in
Vorher war ich
Viktorian.
in Düsseldorf, in Viktorien,
Genau, ja,
für
klassisch.
3 Jahre letztendlich als Geschäftsführer letztendlich. Dann kam das Angebot vom Brandenburger Hof in Berlin, da war ich noch 5 Jahre in Berlin,
Quadriga.
in der Quadriga, auch so sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Zeit auch, weil auch wieder Hotel
Und für beide Restaurants hast du
für
jeweils einen
das Ganze
Michelin-Stern
letztendlich,
erkocht.
ja.
Toll. Und 2007 auch zum Berliner Meisterkoch gekürt.
Ja, das kam, ja, hat mich auch sehr gefreut damals,
Toll,
ne?
toll.
Ja.
Ganz gut, ja.
Ja.
Tolle Auszeichnungen. Absolut. Kommt nicht von heute auf morgen. Ich sage immer, wenn du mittelfristig was richtig machst, kannst du zwangsläufig deinen Erfolg nicht verhindern, aber es geht nicht von heute auf morgen. Es dauert.
Nein, und man
Es
kann, ich
dauert.
glaube auch, Kurti, weißt du, du kannst auch nichts im Leben erzwingen. Also ich finde, also in meiner Erfahrung ist es so. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Ne? Und manchmal war natürlich auch im Königshof so die Geschichte, es geben dir eigentlich alle recht und Michelin hat sich Zeit gelassen. War natürlich auch der Geschichte, auch der Sache geschuldet, dass es halt ein großes Restaurant war und 120 Plätze und halt auch immer oder die meiste Zeit, also war schon Druck auf den Kessel drauf. Ja, ne?
Definitiv.
Da ging schon was. Aber wie gesagt, man muss sich, natürlich ist man dann ungeduldig und denkt sich, warum und wieso. Aber eben am Ende des Tages, also sieht man schon, dass wenn man sich die Zeit gibt, es eigentlich auch kommt letztendlich.
Ja, es kommt, es fließt. Ja. Man darf keinen Druck nicht machen. Druck ist immer gegen
Druck. Ja, und wenn man sich selber zu sehr immer unter Druck setzt, dann so, sagt, entweder es kommt oder es kommt nicht, aber du kannst es nichts erzwingen. Du kannst nichts, ich glaube, so gehe ich, also so bin ich durchs Leben gegangen oder gehe ich durchs Leben, dass ich sage, ich will nichts erzwingen.
Vielleicht die Frage zwischendurch eben die Motivation ja auch, weil man sagt, naja, jetzt hätte ich ganz gerne einen Stern, jetzt kriege ich wieder keinen und jetzt kriege ich wieder keinen, die Jungen brennen ja auch immer dafür und es dauert und dauert, dass man enttäuscht und der kriegt jetzt vielleicht einen, weil man den kennt und du kriegst keinen und so, aber die Motivation immer da ja nicht nachzulassen. Was ist denn da für dich der Antrieb, dass man sagt, was kannst du denn da so den Zuhörern mitgeben, wo man sagt, naja,
ja,
man macht das ja schon eine Zeit lang.
Ja, du gehst dann schon, du gehst dann schon mit dir selber in Klausur. Du gehst dann schon nach Hause und denkst dir,
ja, warum habe ich nicht gekriegt?
Ja. Ich meine, ich kann dazu noch ein gutes Beispiel sagen. Und dann komme ich auch gleich auf deine Frage zurück. Das war Viktorien, das erste Jahr. Also durch den Wechsel von Günther Scherer zu mir ging der Michelin-Stern zurück. Ja, und im ersten Jahr, ich gesagt, das müssen wir jetzt wieder kochen. Und ich war eigentlich auch, wir haben auch 6 Tage in der Woche auf und ich war eigentlich auch jeden Service da, jeden Mittag, jeden Abend und es gab es dann, ich glaube es war im September, gab es eine wurde ich eingeladen zu einer Reise in die Champagne und dadurch, dass ich ja Geschäftsführer war, war ich ja nicht nur für den Einkauf letztendlich der Speisen so zuständig, sondern letztendlich hatte ich auch, wir hatten den Herrn Noack damals als Sommelier. Der hat eigentlich auch den Weineinkauf und den Champagner-Einkauf und prinzipiell alles selber gemacht, aber trotzdem musste ich ja trotzdem auch mal Präsenz zeigen, dass man sagt, okay, man fährt ja auf die Weingüter oder wird dort eingeladen und zeigt dann auch, dass man Alter auch da präsent ist. Und wir sind gefahren, es war ein Samstag in der Früh gefahren, also wir hatten Samstag Mittag, Samstag Abendservice, Sonntag war geschlossen und Montagmittag war ich eigentlich schon wieder aus der Champagne zurück.
Ja, Riesentour.
So. Ich sage, okay, die zwei Services, die werden wir ja noch
schaffen.
Küchenchefin dabei oder Sous-Chef damals gehabt. Auch ein gutes Mädchen. Und ja, dann kommt der November. Und genau, und ich kam zurück und ich sage, ist irgendwas vorgefallen? Ja, Michelin war da, aber es war alles in Ordnung. Samstagmittag, es war, kann ich dir heute noch sagen, es war WM, es war, glaube ich, Halbfinale, Viertelfinale, Deutschland gegen Korea. 4 Tische, 3 Tische besetzt. Fernseher in der Küche. So, und ja, alles gut, Chef, alles gut gelaufen, die waren happy und die haben zwar gefragt, aber wir haben gesagt, sie sind da beruflich unterwegs, alles gut. Und dann kam November und dann kam Michelin und wir haben keinen Stern bekommen. Und dann habe ich bei Michelin angerufen. Und habe gefragt, dürfte ich da eine Auskunft haben?
Geben die überhaupt Auskunft? Oder?
Und ja, und haben die eine Auskunft gegeben. Ne? Mhm. Und der damalige Chef, der hatte zu mir dann, der kam dann auch ins Viktorien, weil er gesagt hat, auf der Tour kommt dann auch in Düsseldorf vorbei und wir haben mittags und nachmittags getroffen und sagte, ja, wir waren 4-mal bei ihm zum Essen. Einmal war sogar ich mit meiner Frau da. Wir wurden nicht erkannt, alles war gut. Und beim 4. Mal, sage ich, und das war dann das und das Datum, das und das haben sie gegessen, sagte er, ja, und das war, also nicht sie, sondern die, es waren ein paar Tester, aber das und das war nicht gut. Und das war halt dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass halt für dieses Jahr der Stern nicht gekommen ist. So, und dann fährst du natürlich oder gehst du nach Hause und dann sagst du, ein Jahr, jetzt musst du nächstes Jahr und wieder ein Jahr lang darauf hinarbeiten und mal. Mhm. Und dann gibt es halt 2 Möglichkeiten. Ich meine, was machst du in dem Moment?
Niemals aufgeben, sondern eher.
Tut halt weh.
Ja, reflektieren.
Es tut halt weh. Und sage ich auch, damals zu meiner Gegenstimme, sage ich auch, also es gibt jetzt, was, mach mal. Wie gesagt, zu Hause habe ich dann mehr als eine Flasche getrunken.
Du musst
einmal runterkommen und du musst auch mal deinen Kopf versuchen, mal ein bisschen auszuschalten und mal diese extreme Enttäuschung dann einfach zu verarbeiten. Und dann sagst du am nächsten Tag oder stehst du wieder drin und sagst, okay, und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los und jetzt
geht's von vorne los
und wir kriegen das und wir müssen es kriegen und wir werden es kriegen und wir sind gut und darauf folgen, ja, hat es dann auch, genau, dann auch funktioniert.
Bei den Sportlern ist anders, wenn die dann sagen, mein Gott, das ist
ja. Und das ist halt die Antwort auf deine Frage, wie motiviert man sich? Ja. Jeder lebt mit Enttäuschungen und es kann nicht immer ständig bergauf gehen.
Genau.
Und immer wieder oder ab und zu bekommst du mal eine schlechte Kritik.
Wir müssen auch die Täler durchschreiten, damit wir die Höhen wieder schätzen. Das ist auch wichtig.
Ja, das
also nicht permanent, aber natürlich, man hat ja jetzt schon beständig seit langen Jahren 2 Sterne, aber es kommt nicht von heute auf morgen. Ja, und dann ging es ja nach ins Piti Tirolia, nach Kitzbühel.
Nach Kitzbühel, genau.
Genau,
2008 und so, das war halt damals noch. Wir wollten eigentlich letztendlich uns gerne wieder Richtung München verändern und die Steffi, meine Frau, sagte, wir wollen eigentlich nach München und haben zu spät gebremst und sind halt irgendwo in Kitzbühel rausgekommen.
Ist ja nicht so weit weg, aber
es
ist
ja nicht München. Nein, was war auch eine schöne, auch das war wieder eine schöne Geschichte, weil es war eigentlich die Eröffnung eines Golf- und Skiresorts, 5 Sterne plus, das erste und wahrscheinlich auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eigentlich die Möglichkeit hatte, ein Hotel mitzueröffnen. Also das war auch was ganz, also es war schon was Besonderes.
Glaube ich. 5 Sterne
Essen. Ja, also das war schon groß. Also es war ein 18-Loch-Golfplatz mit dabei, es war ein Bistro mit dabei, ein Gourmet-Restaurant, das Petit Tirolia, dann das Hotel selber und noch ein großes Veranstaltungssaal letztendlich, das Atrium.
Und wenn man Wintersportler ist, so wie du, ist natürlich auch toll, kannst du dabei.
Ja, bin immer mit der Mannschaft dann halt immer. Sonntag, Montag, Dienstag, wenn wir frei hatten, sind wir hochgefahren bei schönem Wetter. Und sowas halt auch aufzubauen oder zu eröffnen, war auch mal wieder eine große Herausforderung.
Und, da war es dann 4 Jahre bis eben der
Ruf. Fast 5 Jahre.
Bis dann natürlich der Ruf von München kommt. Und ich sage immer, wenn du natürlich im Gedanken ja das hast, dass man sagt, wir wollen noch wieder zurückgehen und so weiter.
Das war reiner Zufall einfach.
Die Anfrage, aber der Zufall ist der vorbereitete Geist oft, weißt du? Sage ich immer. Genau. So ein Thema Zufall, wenn du sagst, naja, irgendwann wollen wir doch wieder mit der Steffi, mit seiner Frau, die auch natürlich hier ein tolles Kochbuch, kann ich auch empfehlen. Grüße auch in der Runde natürlich auch an seine Frau, an die Stefanie, die ein tolles Kochbuch rausgebracht hat, das erste Mal, kann man auch empfehlen, Spitzenküche und genau. Und wenn du natürlich denkst, ja, nach München wollen wir zurück, dann schickt er das Universum irgendwas.
Ja,
das ist meine These,
kam die
immer stimmen.
Kam die Anfrage halt von Michael Gefer,
genau.
der 2011 dann gesagt hat, wir haben den Pitch eigentlich letztendlich, oder 2012, wir haben den Pitch gewonnen für die BMW-Welt. Und ob ich die kulinarische Leitung da annehmen würde, inklusive eines Gourmet-Restaurants. Und ich konnte mir unter der BMW-Welt eigentlich damals noch nichts groß vorstellen. Ich kannte das Gebäude von außen, bin ja oft genug dann vorbeigefahren. Ja. Aber ich war noch nie drin und konnte mir auch nicht die Aufgabe mir richtig erklären. Bis ich halt mir das angeschaut habe und gesehen habe, dass wenn man drinnen ist, dass man eigentlich in diesem riesen Komplex eigentlich alles machen kann. Also von Gourmet-Restaurant bis hin zur Veranstaltung 800, sagen wir mal, maximum 1000 Personen. Und das machen wir jetzt eigentlich auch schon seit 9 Jahren.
Jetzt bist du ja da im 2013, hast du ja da angefangen und hast dann
2012 sogar.
2012, genau, im Herbst,
glaube ich. Im Herbst, genau.
Und hast dann deinen ersten Stern erkocht, schon 2013 im Restaurant Esszimmer, das ja schön gelegen ist, mit Blick natürlich auf die Abholwelt, wie sagt man, den Übergabe, Fahrzeugübergabe, wie das so schön heißt. Ja.
Premium Lounge heißt
das unten, Im zweiten Stock. Im November 2014 wurde die Messzimmer dann und Bobby Breuer der zweite Stern. Also sprich 2014, jetzt 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 Jahre. Ja. 7 Jahre schon einen zweiten Stern zu halten. Da gehörst du zu den privilegierten 41 Zwei-Sterne-Restaurants in Deutschland. Man, das ist ja auch kein Zuckerschlecken, haben wir ja gerade jetzt ausführlich besprochen. Mhm. Finde ich toll. Ja. BMW-Welt kann ich nur mal empfehlen, da mal hinzufahren und zu schauen. Die Outlets, wenn wir da mal drauf eingehen, natürlich gibt es da das Zwei-Sterne-Restaurant, Esszimmer. Was erwartet denn da den Gast? Wie viele Plätze gibt es da? Wo liegt es? Wo ist das ungefähr, wenn man reingeht?
Das ist eigentlich unter der. Das ist eigentlich ein Restaurant, das komplett unterhalb der Decke der BMW-Welt schwebt, kann man eigentlich schon so sagen, im Freien schwebt letztendlich. Ne? Wir haben zwischen 40, 45 Plätze letztendlich, ein sehr großzügig gestalteter Raum. Und der Name ist eigentlich Programm, weil Esszimmer, es ist dementsprechend auch eingerichtet, sind ein schöner Kontrast zu der letztendlich sehr, sagen wir mal, nüchternen, sehr designten BMW-Welt, die aus Glas und Beton und Stahl besteht. Mhm. Es sind viele warme Töne drin, es ist viel Holz drin, es ist Kupfer drin, es ist ein offener Kamin mit drin, es ist einfach schon sehr cozy, die ganze Atmosphäre.
Was Käfer auch gut kann, also sofort eine Wohlfühlatmosphäre.
Ja, erwartet auf jeden Fall.
Definitiv.
Es ist eigentlich ein Raum, wo man sich einfach, so würde ich es mir wünschen als Gast, wo man sich einfach fallen lassen kann. Wo man sich einfach setzt und sagt einfach, ich fühle mich wohl.
Kann ich nur bestätigen. Und eingangs ist immer so, Bobby, dass ich erzähle, wo habe ich den Bobby Breuer kennengelernt. Weil viele immer sagen, ja gut, woher kennst du den Bobby? Mhm. Und dann habe ich ja eben schon erzählt, dass wir ja da so eine Gourmet-Tour gemacht haben, 7 Jahre her. Und da habe ich 7 Gänge in 5-Sterne-Restaurants gemacht. Das bedeutet, wir haben angefangen im Bayerischen Hof, dann drüber zum Urbanski, zum Schubeck, dann beim Shuttle zum Otto Koch. Deswegen kenne ich natürlich auch Restaurant 181 Meter im Fernsehturm. Dann zu Fuß rüber eben zum Bobby. Und da war eben das, wo ich auch das erste Mal im Esszimmer war. Das Vorgespräch nicht mitgerechnet, wo ich damals war. Da gibt es eben diesen tollen Weinschrank, diese Vinothek. Und da gibt es einen tollen großen Tisch. Und an dem Tisch haben wir gesessen. Das ist das, was du ja sagst. Und man sagt, naja, das ist so eine Mischung zwischen Kommunikation, da können auch mal Gruppen hinsetzen, du kamst dann dazu, wir haben den Blick hinter den Kulissen gekriegt und somit ist es natürlich für mich auch spannend. Deswegen sitzt der Bobby auch da, wir kennen uns 7 Jahre und er kocht immer noch dort auf hohem Niveau, zurzeit etwas reduziert, aber das kommt natürlich wieder, genau, deswegen hat er auch ein bisschen mehr Zeit, aber die kreative Zeit ist ja auch wertvoll. Ja. Zu deinem Kochstil, was gibt es denn da für eine Küche, welchen Kochstil kochst du?
Ja, Stil ist immer schwierig zu definieren, letztendlich. Ne? Richtung, ja. Also ich würde einfach sagen, ich koche eigentlich das, oder wir, der Mannschaft zusammen, kochen wir eigentlich das, was einfach Spaß macht letztendlich. Ne? Was Saison hat auf der einen Seite, was wir dann auch schon im Wechsel schon öfters oder schon länger...
Ja,
mal noch.
Geht weiter. Noch
an.
Ja,
bis dann.
Ja. Schon weiter reden.
Was wir schon länger Zeit... nicht mehr auf der Karte hatten. Ich würde sagen, dass das schon mein Herzen frankophiles ist. Also die klassisch-französische Küche, vielleicht moderner interpretiert oder modern interpretiert, ist schon die Basis von dem, was ich also koche. Fonds sind mir sehr wichtig, Soßen sind mir sehr wichtig. Also das ist schon, da ist immer der nach wie vor der Blick nach Westen immer noch da. Mit dem wir eigentlich auch, oder mit dem ich groß geworden bin. Und für mich eigentlich die Mutter aller Küchen. Von daher gesehen ist es eigentlich schon die Basis, die französische Küche. Ne?
Ja, da bin ich ja totaler Fan davon. Also ich war auch selber schon ein paar Mal dort natürlich auch. Ich kann es nur empfehlen, fahrt da mal hin, schaut euch mal das Esszimmer an. Jetzt ist ja so, der Bobby ist natürlich gastronomischer Leiter. Chef von der BMW-Welt, und da gibt es jetzt natürlich das Esszimmer, das hervorragend heraussticht mit 2 Sterne, klar, aber es gibt natürlich noch viele andere Restaurants, ein paar Outlets dort drin, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen.
Ja,
wir haben einen Stock tiefer
noch die Brasserie, die Bavarie, also die Bayerische Brasserie, letztendlich ein sehr großes Restaurant, geteilt in à la carte und auch in Veranstaltungen mit einer wunderschönen Terrasse Richtung.
Genau, mit einer offenen Küche.
Mit einer offenen Küche. Daneben gibt es das Bikers. Das ist eigentlich so eine Art, es ist ein Café, auch mit salzigen und süßen kleinen Teilchen, meistens im Sandwich oder im Kuchen und im Tartbereich. Dann geht es weiter runter ins Coopers. Das ist ein Tagesbistro letztendlich, kleine Tagesgerichte. Stehtische, wird jetzt auch momentan jetzt noch umgebaut, kriegt nochmal ein Facelifting, ist im September dann fertig. Also der grüne Gedanke kommt dann auch nochmal rein. Dann haben wir einen sehr großen Eventbereich, aber deren Catering nur im Hause betrifft. Und wir können eigentlich letztendlich auf jeder Fläche der BMW-Welt catern. Das heißt, wir können bei Mini catern, wir können auch bei Rolls-Royce können. Wir haben eine große Halle letztendlich, das Auditorium, die kann man bis zu 400, 450 Personen bestuhlen. Innen- und Außenterrasse im dritten Stock des Gebäudes, Doppelkegel zum Catern, also letztendlich
Möglichkeiten ohne
ohne
Ende.
Ende. Ja,
Ohne
auch
Ende. Möglichkeiten ohne Ende.
von bis, auch von der Größe her.
Ja, der Käfer hat die Schlagkraft dazu natürlich auch für alle möglichen Events.
Ja, also wir sind aber trotzdem autark in dem Haus letztendlich und das, sagen wir mal, ist auch für die Qualität halt, sagen wir mal, sehr von Vorteil, weil wir letztendlich alles in den Bankenküchen halt vorbereiten können und dementsprechend auf die Outlets dann halt verteilen können. Ne? Dann gibt es noch die Abholer-Lounge, das ist auch eine jetzt bis dato eigentlich eher als Buffet gestaltete gastronomisches Outlet, wo die Kunden sich ja, aufhalten können, die ihre Autos abholen. Noch dazugekommen ist vor 2 Jahren noch das Museum, die Museumsgastronomie, also auf der anderen Seite des Gebäudes und noch die Klassik am Frankfurter Ring. Also insgesamt sind es jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, 8 Outlets. Ne?
Acht oder neun Outlets.
Ja.
Gibt es einiges zu tun.
Ja, also ein großes Rad, was wir drehen letztendlich.
Respekt, ja. Wo du dich ein großes Team auch hast. Jetzt kommen wir mal bezug aufs
Ja.
Esszimmer. Wie viele Köche hast du da und wie ist dein Tag? Wann fangst du denn an, wenn du jetzt
Also
aufkommst?
wir sind zu acht in der Küche, auf jedem Posten sind
Ja.
zwei immer. Und ja, wir fangen um die Mittagszeit eigentlich rum an. Wir bereiten dann vor bis 5 Uhr. Dann gibt es immer Essen am großen Tisch.
Restaurant ist nur abends geöffnet.
Also nur abends geöffnet, Dienstag bis einschließlich Samstag nur abends geöffnet. Dann von 6 bis 7 werden halt die Posten aufgebaut, Servicebesprechung und 7 Uhr geht eigentlich der Service los und dann bis zum Ende halt.
Genau.
Ne? Ja.
Ja.
Also es ist ja, gut strukturiert letztendlich.
Das ist ganz wichtig, dass jeder weiß, was genau zu
Das
tun
so
ist. Jetzt
ist,
bist ja du ein
ja.
sehr wertschätzender Mensch, so nehme ich dich auch wahr. Thema bei mir ist ja auch im Podcast immer Wertschätzung. Was bedeutet das für dich als Führungskraft und warum ist es dir wichtig? Und vielleicht ein, zwei Beispiele, wie du den Wertschätzung auch gut, jetzt haben wir ja die Pandemie gehabt, du hast natürlich immer auch Kontakt gehalten mit deinen Köchen, mit deinem Team. Das finde ich ganz wichtig. Ja, das machen auch nicht alle. Deswegen sind auch alle wieder bei dir da. Warum hast du oder zurückgekommen und stehen natürlich hinter dir. Ich finde das wichtig. Das ist nicht selbstverständlich. Und zum Thema Wertschätzung: Was gibt es da für Rituale? Wie tust du das handhaben? Jetzt habt ihr einen tollen Tag gehabt. Wie funktioniert das? Was gibt es da ein paar so?
Ja, ich meine,
Wie machst du
man
das?
muss schon die Jungs und die Mädchen, finde ich ganz essentiell, dass man sie einfach auch abholt. Man muss immer schon, jeder ist ja individuell auch anders. Den einen musst du ein bisschen mehr fördern, den anderen, der kommt von selber. Ich schaue halt so, dass die Mannschaft homogen ist, dass die Mannschaft miteinander funktioniert. Mannschaft heißt nicht nur Küche, sondern auch Service, dass die auch miteinander können. Gut, wir wissen alle, dass das alles kein Streichelzoo ist, aber man sollte trotzdem versuchen, und ich versuche, dass die Charaktere miteinander auch funktionieren und dass die Charaktere auch miteinander auch konform gehen. Das ist so für mich schon eine der Hauptkriterien letztendlich.
Das
Eine
wird
gute
leicht.
Mannschaft, eine Mannschaft, die funktioniert, die auch miteinander auch viel auch im Privaten zu tun hat, die sich austauscht, die sich auch versteht. So, und das ist eine ganz essentielle Geschichte. Und je älter ich werde, umso wichtiger ist es für mich eigentlich, dass ich eine gute Stimmung um mich herum habe. Also ich brauche da keine oder so wenig wie möglich Auseinandersetzungen an der
Genau.
ganzen
Stimmung
Geschichte.
bringt ja nur
Ne?
Zustimmung. Ja. Aber du
Ja.
bist natürlich Dirigent, also
Ja,
wie der
sicherlich, aber
Trainer in der Mannschaft.
wir
Genau.
sind hierarchisch ja nicht groß aufgestellt. Also natürlich sage ich schon, in welche Richtung wir marschieren, aber rechts und links gibt es da, sage ich auch immer sehr viel Platz. Ich nehme es mir auch nicht immer, das Personalessen immer zu kochen, das koche ich immer selber für die Mannschaft immer.
Okay. Warum ist das
Die
so?
Zuhörer, weil ich es mir einfach irgendwann mal gesagt habe, das mache ich
Das
und
machst du.
ja,
Schön.
das ist wichtig, dass es auch ein gutes Essen auch auch für die Mitarbeiter gibt.
Ja, kann der Sous-Chef auch machen. Das ist dir persönlich wichtig.
Nein, das ist mein Part.
Das ist zum Beispiel ein wichtiger Teil der Wertschätzung.
Das ist jetzt wichtig, das mache ich. Das ist so eine Geschichte, die wir eigentlich auch immer früher gelernt haben, dass man sagt, du kannst nicht für den Gast gut kochen und für deine Mitarbeiter schlecht kochen. Also die Zeit muss man sich nehmen. Weil ob ich es jetzt dann schlecht mache oder gut mache, Zeit verbringe ich trotzdem damit. Und ob es jetzt, wir fangen was ganz Banalem an. Wir nehmen jetzt mal einen Wurstsalat und dann kann der aber schön sein mit Käse drin, der kann mit Apfel und Radiesel drin sein und frischen Kräutern. Und dazu gibt es gute Bratkartoffeln. Das
ist ein tolles Essen.
Ist ein sehr schönes Essen.
Ja, für dich auch. Ne? Für dich auch.
Ja? Und du kannst es halt auch schlecht machen. Ja? Und der Zeitaufwand ist mehr oder minder der gleiche. Ich glaube, wenn man kocht oder prinzipiell, musst du es mit Liebe machen. Du kannst nicht 50% so und 50% so kochen. Ja, du machst es von nicht. Grund auf oder du lässt es gleich sein.
Nicht halb oder ganz vorne, nicht halb vorne sein. Das geht auch nicht.
Nicht wirklich. Ne?
100%, ja.
Man muss auch
Lust auf Liebe.
Ja, und du musst auch dahinter stehen. Ne? Ansonsten macht es keinen. Macht es keinen Sinn.
Jetzt ist der Bobby rausgefahren, also hat er mal gesagt, er kommt auch gern zu mir raus, er findet toll, jetzt sind wir mal privat bei dir, mit Hobbys, wenn natürlich Gastronomie zu ist oder du frei hast mit deiner Stefanie, mit Familie, was sind denn deine Hobbys, was machst du denn im Sommer?
Ja, also Hobbys, wir haben einen kleinen Garten, einen Schrebergarten, das ist so ein Ausgleich auch für mich, wenn ich draußen bin letztendlich. Jetzt ist es nicht das große Pflanzen, die großen Gemüsebeete, ein bisschen wird gepflanzt, ein bisschen wird gemacht und so, aber es ist einfach, dass man draußen ist.
Mhm. Testest du auch da Wasser in dem Schneebergarten?
Nein, so weit sind wir noch nicht gekommen.
Das sagt, jetzt baue ich da mal speziell was an für mein Esszimmer, um das dann irgendwo
ja, ein bisschen, die letzten Jahre habe ich, das stimmt schon, habe ich mir mal ein Gewächshaus angemietet, ein großes Gewächshaus angemietet. Und dann auch Sachen auch angepflanzt, selber geerntet und dann mit, aber das ist dann halt auch schon am Ende des Tages ist das halt schon zeitlich schon ein Riesenaufwand. Also, und dann habe ich es auch dieses Jahr auch mal sein lassen, letztendlich auch aus gegebenen Anlass, weil es auch, glaube ich, in diesem Jahr ganz andere Herausforderungen gegenüberstehen werden als
haben wir ein bisschen was anderes, ja.
Als das Gewächshaus, ja.
Genau. Ja. Dann der Garten, Schrebergarten, was gibt es so? Skifahren oder durch der?
Ja, es ist halt immer
Genuss.
Es ist halt immer eine Frage der Zeit. So, was passt? Und wie kriegen wir es auch? Meine Steffi arbeitet ja auch relativ viel. Wie kriegen wir das auch so konform? Ihre Arbeitszeit, meine Arbeitszeiten, wo können wir uns irgendwo mal treffen und wir fahren mal raus. Mhm. Oder gehen mal in die Berge rein.
Ein bisschen wandern,
ein bisschen an die Seen raus. Mhm. Ja.
Und das ist zugleich auch die Entspannung, oder? Wie und wo entspannst du, oder? Ist das dann die Hobbys? Ist das verknüpft oder machst du separat noch was? Gehst du joggen oder gehst du irgendwie?
Nein, eigentlich nicht.
Nein, irgendwie nicht. Wo ist denn dein Lieblingsplatz in der BMW-Welt? Und meine zweite Frage, wo ist der in München, wenn man dich jetzt in der BMW-Welt antrifft? Wo bist du da mal gern? Oder sagst du, unabhängig jetzt in der Küche, bist ja hauptsächlich und gern, aber wo könntest du noch sein? Oder sagst du, okay, geh mal hier, dann trinke ich mal gerne einen Kaffee. Oder da ist die Stimmung schön, da ist das Licht schön, da ist irgendwas schön.
Ja, unten in der Barbarie letztendlich. Ne? Also ich liebe die Terrasse da unten draußen und du hast halt auch... oder auch den Blick letztendlich. Wir haben jetzt einen, vorher haben, nach 8 Jahren konnten wir die Barbarie umbauen letztendlich. Ist ja auch wichtig, dass du nach einer gewissen Zeit auch für die Gäste, für die Kunden einfach auch mal wieder einen neuen Look, einfach ein Restaurant.
Muss man immer bei Laune halten, so, ne? Die Gäste, ja, mal was Neues machen.
Ja, und wir konnten es, wie gesagt, das war jetzt vor 1,5 Jahren, konnten wir es umbauen. Und wir haben vor der Küche einen sehr großen Stammtisch oder Chefstable oder wie auch immer platzieren können mit Plätzen, glaube ich, für 14 Personen prinzipiell. Großer, massiver Holztisch. Und wenn man da drauf sitzt und nach draußen schaut, dann siehst du zu jeder Jahreszeit dann wieder...
Das ist toll, der Platz ist
ja,
toll.
Ja. Du schaust auf den Olympiaberg, auf den Schuttberg letztendlich. Ne? Und du hast halt auch das Spiel des Lichtes mit drin, du siehst im Winter das Verschneite, du siehst im Sommer das Begrünte letztendlich, den ganzen Olympiapark, du siehst bis zum See rüber.
Haben wir selber schon mal ein Aperitif gehabt, bevor die
Das ist die einfach das ist ein immer ein wunderschöner Platz.
Ja. Und ein Tipp noch in München, wenn du sagst, naja, wo trifft man dich denn, oder könnte man dich treffen, oder wo gehst du hin, wo du sagst, naja, In München oder sagst du, ja, jetzt habe ich halt frei, jetzt könnte ich mal da hinfahren.
Ich gehe eigentlich, besuche immer meinen Freund immer ganz gerne, in Hans-Jörg Bachmeier im Atelier. Aha. In der Westenriederstraße am Viktualienmarkt.
Genau.
Das hat er vor
halbes Jahr,
einem halben Jahr ungefähr, hat er das jetzt übernommen, umgebaut und.
Zuerst Küchenchef von
Blauen Bock,
genau. Grüße auch an der Stelle, ja, genau.
Ja, lange, lange Zeit dort gewesen und ist sehr schön geworden und es ist ein Place to be. Eigentlich finde ich, es ist unkompliziert, es ist schön. Für ein Glasel.
Genau. Kleines Meck.
Immer gerne.
Ja. Glasel, genau. Genau. Mit welchem gastronomischen Vorbild würdest du dich gerne zum Abendessen treffen, wo du sagst, das Vorbild oder gastronomischen, wo du sagst, naja, mit dem hätte ich ganz gerne jetzt, man hat Heberlin zuerst einmal erwähnt, wo du sagst, naja, das war jetzt einmal toll, oder gibt es da irgendjemand auf der Welt, wo du sagst, naja, oder könnte jemand anders sein, vielleicht auch ein Politiker, oder sagst, mit dem würde ich ganz gerne mich mal zum Essen treffen, und wo würde die hingehen? Wer könnte das sein?
Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich hätte gerne mal Robuchon, ne, habe ich einmal kennengelernt bei einer Veranstaltung in der BMW-Welt, mhm. als es den Rolling Pin Award gab, ist leider verstorben. Ducasse wäre bestimmt, Alain Ducasse wäre bestimmt ein Mensch, den ich gerne mal treffen würde, weil das schon bewundernswert ist, was er als Mensch geschaffen hat, weltweit, weltumspannend so ein Imperium aufzubauen. Ne? Auf dem Niveau vor allem.
Auf 3-Sterne-Niveau.
Auf dem Niveau, das ist schon.
Hat aktuell wie viele 3 Sterne?
Das weiß ich gar nicht, aber das ist sehr viel.
Etliche, ja.
Aber das ist schon großartig. Das ist schon. Ja, bedeuten wir, ja. Das ist schon.
Spannend. Bobby, wo würdet ihr hingehen? Und du sagst, der kommt jetzt, man, natürlich klar, zu diesem Esszimmer, aber du musst ja den selber
kommen. Ich würde was ganz was anderes machen. Aha. Ich weiß gar nicht, ob man in München, vielleicht würde man ganz irgendwo rausfahren an den See. Für Jan Starnberger See raus.
Genau, irgendwas zeigen von unserer schönen oberbayerischen Natur.
Ja, ich würde vielleicht sogar auf die Ilkehöhe fahren. Mhm. Ilkehöhe, Starnberger See, Blick über den Starnberger See in die Berge rein.
Ja, schön.
Gute Küche, schönes Restaurant. Ja. Einfach mal raus aus der Stadt, ja.
Ja. Ja. Gut, wenn wir den Podcast mal irgendwie nach Frankreich schicken, dann wäre das jemand dann übersetzen und mal schauen. Du kannst mal anklopfen. Wenn er mal kommt, wäre doch mal schön, ja. Man hat ja ein paar so Ideen, wo man sagt, naja, mit denen würde ich ganz gerne treffen. Gibt es einen Politiker auch irgendjemanden, der sagt, der war schon ein oder die wäre interessant? Oder jemand anders, so jetzt unabhängig, man blendet mal die Gastronomie aus. Oder sagt er, ja, das ist eigentlich schon
eine Art. Ich habe gestern zufälligerweise einen Podcast gehört mit dem Herrn Kubicki von der FDP und war sehr interessant, hat sehr interessant gesprochen, sehr schön gesprochen, sehr, sehr, ja, sehr open-minded auch gesprochen und wäre bestimmt auch jemand, der auch.
Ja, eine interessante Persönlichkeit.
Glaube ich, ja, für uns auch ein Ohr hätte letztendlich und auch ein Verständnis letztendlich und ein Interesse letztendlich für Hospitality prinzipiell hätte, ja.
Die Gastronomie war die gleiche oder würdest du die Richtung wechseln dann? Weil Kubicki war das hinfahren oder auch in Starnberger See?
Auch da würde ich, glaube ich, in der Stadt bleiben. Ne?
Das ist eine Stadt bleiben. Gibt es also noch einen Tipp, wo du sagst, ach, da gehen wir hin? Bachmeier war schon, wo du sagst, naja, da könnten wir auch hingehen. Wo du sagst, naja, da gehe ich ganz gern hin, da würde ich passen, mit dem Kubicki, mit dem Politiker vielleicht irgendwo zu sprechen. Fällt da was ein?
Ja, du, gibt's viele Möglichkeiten in München letztendlich. Ne?
Käfer auch natürlich.
Ja, vielleicht würde ich jetzt ins kommen wir ja gleich mal im August ins neu eröffnete Green Beetle gehen, also ein neu eröffnete Restaurant von Michael Käfer, vegetarisches Restaurant.
War meine nächste Frage gewesen, ja. Da gibt es ja was Neues.
Genau.
Wahrscheinlich gespannt sind. Aha.
In der Schumannstraße, also vom Stammhaus 3-4 Minuten zu Fuß entfernt. Aha. Aha. Das wird jetzt im Mitte. Voraussichtlich Mitte August eröffnet. Ein Restaurant, das rein vegetarisch vegane Küche anbietet, mit 80 Plätzen drinnen und einem schönen Garten draußen, auch mit 80 Plätzen.
Magst du uns den Namen nochmal verraten?
Green Beetle.
Green Beetle.
Grüner Käfer.
Grüner Käfer.
Grüner Käfer heißt das.
Ja. Passt der. Passt der zum Käfer.
Passt zu Käfer dann letztendlich.
Käfer, Käfer, neue Linie vielleicht. Oder wie auch
mal. Wird eine neue Linie letztendlich. Ist natürlich auch wichtig für den oder auch interessant für den Partyservice, dass man sagt, auch Käfer hat dann im Portfolio letztendlich eine vegetarische Linie.
Ganz toll.
Und ein Restaurant, da bin ich auch ein bisschen involviert in die Kulinarik letztendlich, genau. Und wird mit Sicherheit ein spannendes Konzept, nicht zu exklusiv, nicht zu runtergebrochen. Ich würde so sagen, wir wollen uns so in der Mitte positionieren, wo man sagt, es soll überraschend sein, es soll spannend sein, es soll spicy sein, es soll kraftvoll sein letztendlich, aber nicht zu verspielt auf dem Teller letztendlich. Mit einem Brunch-Angebot Samstag und Sonntag Mittag, aber nicht jetzt dieser typische Brunch, wo man sagt, man hat ein Buffet, sondern man bestellt ihn halt auch tischweise. Sagt, okay, mal so einen kleinen Brunch oder einen größeren Brunch halt, der mit kleinen süßen Sachen oder beginnt dann als Break etwas Salziges in Form einer, sagen wir mal, im Sommer einer kalten oder im Winter einer warmen Suppe und dann noch weitergehend in 3, 4, 2, 3 verschiedene Gerichte.
Alles auch vegetarisch vegan.
Alles vegetarisch vegan, ja, letztendlich.
Ja, die Richtung stimmt
auch. Mit einer schönen Weinkarte dazu, mit Cocktails, mit einer Bar-Thematik auch. Ja, auch mit einer kleinen vegetarischen Barkarte, die wir wahrscheinlich gestalten werden in Form eines Brotes, eines frisch gebackenen Josefsbrotes auf Wien und dann mit verschiedenen Dips, mit verschiedenen kleinen Sachen auch zum Snacken. Ja. Die Nachmittagsgeschichte. So, und dann, wir werden jetzt auch wir haben schon Probe gekocht, wir werden jetzt auch mit Felix, der wird mein Küchenchef dort werden, der auch bei mir gearbeitet hat und mit dem wir auch nächste Woche jetzt nochmal treffen, sodass wir mal so 2, 3 Tage oder 4 Tage in Klausur nochmal gehen, nochmal was anderes ausprobieren.
Das Lokal unterliegt dann deiner?
Nein,
so als Patron, so als Autark?
Nein, das ist schon autark.
Genau, man baut dich halt ein, weil du natürlich
auch klar Medienerfahrung hast. Gerade jetzt, sagen wir mal, jetzt in der Erfindungsphase oder in der Anfangsphase.
Ja.
Und kann ich mich ja mit einbringen.
Ganz toll.
Und mache das auch sehr gerne und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, es ist eine. Und ich bin mir sicher, es wird ein Restaurant, was sehr gut auch in die Gruppe noch mit reinpasst.
100%. Kann ich schon sagen, das ist eigentlich.
Und
der Name Käfer zieht ja auch, also allein gut, du musst ja die Marke muss ja passen, ja, aber es muss das Produkt auch stimmen. Es kann ja der Käfer alles, ja, dann mit deinem Wissen dazu.
Es wird sehr stylisch auch sein, es wird auch so vom Geschirr, von der Präsentation wird es eine schöne Geschichte. Aber es sollte einfach auch so ein Platz einfach sein, wo man sich auch mal treffen kann, auch unkompliziert treffen kann, wo man ja, sich einfach, sich einfach auch wieder mal wohlfühlt. Ne?
Das wäre der Wünsche wieder auf Gastronomie, für das Portfolio.
Ja.
Genau, dann müssen wir Kubicki doch noch eine Nachricht schicken. Ja? Bobby, bei der Frage, genau, wo würdest du denn selber, oder was isst du denn selber gern? Genau, wo wir hingehen, haben wir ja schon ein bisschen was erfahren, genau. Was isst du denn selber gern? Was ist denn so, wo geht dein Herz auf in verschiedenen Richtungen?
Ich bin da völlig frei. Also es gibt nichts, was ich jetzt nicht esse, vielleicht, sagen wir mal, Schnecken außen vor gelassen, aber ansonsten bin ich da von bis, bin ich völlig pflegeleicht.
Genau, haben wir zuerst gehabt, vom bayerischen Wurstsalat. Oder Schweizer Wurstsalat.
Das kann bis
den man von so
bis
so geben, machen kann. Ja. Bis
es kommt auch immer auf die Situation aus an. Es kommt immer auf das drauf an, wo man gerade ist letztendlich. Ja. Und wenn es gut gemacht ist, ganz egal, kann auch das einfachste
Produkt sein.
Großartig sein, ja. Mit Sicherheit, ne?
Finde ich schön, ja. Ja. Ja, spannend, ja. Jetzt habe ich noch eine kurze, oder je nachdem, eine Fragerunde. Ja. Wir kommen schon bald wieder zum Ende. Ja. Man kann hier stundenlang ganz am Nachmittag darüber sprechen, weil der Bobby viel zu erzählen hat. Ja. Ich frage dich verschiedene Fragen und du gibst mir kurz und knapp eine Antwort. Und zwar, wenn ich im Restaurant Esszimmer bin, mache ich zuerst
eine Runde und gucke, ob alles schön und ordentlich ist. Ja, gehört dazu.
Sehr schön. Ich freue mich, wenn ich
gute Freunde treffe oder als Gast begrüßen darf.
Ich mag nicht, wenn
jemand schlechte Laune hat. Unbegründet.
Luxus bedeutet mir,
an einem schönen Platz zu sitzen mit meiner Frau und die Zeit zu genießen.
In 3 Jahren bin ich
so Gott will, noch in der BMW-Welt, weil wir wieder eine Verlängerung bekommen haben, jetzt nochmal um 5 Jahre, das heißt bis 2008. 2 Jahre haben wir noch. Und solange mich der liebe Gott machen lässt, würde ich gerne noch weiterarbeiten, würde ich weiter auch noch kochen und mit ein Teil des Rades sein, was wir hier so tagtäglich drehen.
Also 2023 dann, in 3 Jahren, hat die Verlängerung, was du gesagt hast, 2008.
Nee, jetzt haben wir
Jetzt haben wir,
21,
genau.
23 bis 23 läuft der Pachtvertrag jetzt noch, plus 5 Jahre, das heißt
genau.
Dann
28.
Haben wir gesagt 8 oder was?
Ja,
na,
28, ja,
Entschuldigung.
2028,
ja, 28.
Noch ein bisschen hin, ja, genau.
Naja, haben
genau.
Wir noch ein paar Jahre.
Naja, da haben wir
ja.
ein kurzes Jubiläum, gibt es ja auch noch in diesem Jahr.
Naja, Gott.
Genau. Luxus bedeutet mir.
Luxus ist für mich ist relativ. Das kann von bis gehen. Das kann sich was leisten letztendlich, was ich gerne auch Geld ausgebe. Das ist was für zu Hause letztendlich. Ja, ob es jetzt ein neuer Tisch ist, ob es jetzt irgendwie eine Anschaffung letztendlich für mich ist. Darauf kann ich auch gerne dann sparen oder darauf kann ich auch dann gerne auch warten letztendlich. Aber Luxus ist immer, kommt immer auf den Moment drauf an. Luxus kann auch nur eine ganz kurze Zeitspanne sein. Es kann auch nur ein Moment sein.
Ja, finde ich auch spannend. Ja. Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
Boah. Ich bin eigentlich mit meiner Welt recht gut im Einklang. Und es gibt also nichts, wo ich sage, es ist drastisch, was mich drastisch stört. Vielleicht würde ich versuchen, wenn man was dran drehen könnte, vielleicht den Hunger. Ja, vielleicht den Hunger. Weil manchmal leben wir schon in einer sehr verquerten Welt. Auf der einen Seite in absoluter Überfluss und auf der anderen Seite in großen Hunger und großen Leid. Und ich meine, dazu bin ich ein viel zu kleines Licht auf dieser Welt, aber manchmal verstehe ich diese ganze Regulierung nicht. Ne? Und vielleicht lässt sich da, wenn ich das, wenn man da was ändern könnte, wäre ich der Erste, der sagen würde, ich würde, und wenn ich nur einen Bruchteil von dem bewirken könnte, da würde ich gerne ein Teil dessen sein.
Ja. München und Oberbayern ist für mich
Heimat, große Liebe, großes Glücksgefühl.
Gibt es ein Lieblingszitat oder Motto, wo du uns gerne mitteilen würdest? Zitat oder Motto? Oder mehrere? Oder nur eins?
Motto, ich stehe in der Regel eigentlich immer meistens gut gelaunt auf. Und ich glaube auch, das sollte sich durch den ganzen Tag dann ziehen. Und ich versuche vielen Sachen immer das Positive abzugewinnen. Ich versuche es zumindest. Klappt nicht immer.
Ja, schafft man nicht immer.
Aber oft.
Aber grundsätzlich ein bisschen optimistisch und positiv.
Ja,
dann tun wir es ein bisschen leichter.
Und man muss eigentlich mit sich, ich glaube, es ist wichtig, dass man mit sich ein bisschen zufrieden ist, aber mit sich nicht ein bisschen, dass man mit sich zufrieden ist, dass man das, was man, und jetzt sage ich mal, ja, kann ich ja auf fast 60 Jahre dann zurückblicken. Und ich sage, ja, mit allen Höhen und Tiefen, man muss glücklich sein, dass man gesund ist, man muss glücklich sein, dass man einen tollen Partner hat. Auch das ist, weiß Gott, nicht selbstverständlich, dass man gerne auf dieser Welt ist letztendlich. Ne? Und dass man auch viel dafür tut, dass es eigentlich auch so bleibt. Ne?
Und da du Spuren hinterlässt. Du hinterlässt ja Spuren. Du machst viele Menschen glücklich mit dem Essen, du bildest aus, du hast tolles Team, bist gut vernetzt.
Ich versuche halt meinen kleinen Teil dazu beizubringen. Ne?
Mhm.
Und natürlich musst du, ich finde schon, dass es wichtig ist, Kurt, dass man vorangeht und dass man auch das auch lebt. Nur wenn du lebst und das lebst und vorlebst, was du eigentlich bewerkstelligen willst, dann kannst du auch, oder hoffentlich, dann kannst du auch die Leute auch mit dir ziehen oder einen Teil zum Beispiel mit dir ziehen oder zu überzeugen, dass das richtige Richtung ist, in der man geht.
dass man nicht alle abholen kann auf ja, dieser Welt, das ist logisch.
Na, ist aber sehr authentisch, ja. Ja. Das finde ich schon mal sehr, sehr wertvoll heutzutage in unserer Gesellschaft.
Und was noch, was ich auch noch wichtig finde, ich nehme mich nicht so wichtig. Also ich bin nicht der Nabel der Welt.
Ja, aber draußen alle Kerzen anzünden, ob es oft aufgefallen ist. Ich würde schon einen roten Teppich noch holen, weil ich sage, der Poppy kommt.
Na, das ist alles nicht so. Ne? Es ist alles, es ist immer gekoppelt, was wir schon eingangs gesagt haben, mit viel Arbeit, mit viel Zeit auch letztendlich. Aber wenn man gute Freunde hat, wenn man ein gutes Team hat, wenn man einen guten Platz hat, wo man sich wohlfühlt, ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert. Und es ist nicht selbstverständlich.
Nein, genau. Jeder möchte ein bisschen bedeutsam sein. So. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für wieder über 50 Minuten hier interessanten Podcast gemacht mit Bobby Breuer, 2-Sterne-Koch hier von der BMW-Welt, vom Esszimmer in München. Schaut da mal hin, es lohnt sich auf alle Fälle. Und wenn es auch drin seid, könnt ihr ja gerne natürlich auch nach dem Bobby fragen. Er ist also für jemanden, der auch rausgeht, mit den Gästen spricht, sich freut. Und dann kann man auch sagen, den Podcast habe ich gehört. Hallo, Herr Breuer, ja genau, ich lerne Sie endlich kennen.
Gerne,
super. Ja. Vielen Dank, Bobby, für die Zeit.
Gute, gerne. Auch schön, mal eine Landpartie nach Monau gemacht zu haben. Ne?
Genau, mal
raus schön. Aus der Stadt. Ja, es geht schon, schau, der Nebel geht langsam, die Wolken gehen langsam
genau, auf. Ne? Genau, die Wolken werden jetzt verpufft und die Sonne kommt.
Ja, genau, okay.
Na, vielen Dank auch für die gastronomischen Erlebnisse und gute Heimfahrt und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke, alles Liebe.
Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Murnau in Oberbayern.